laut Karte ist das der Lulu Pool, weil das das Kinderbecken ist.
Mit Wellenmaschine.
Mit Wellenmaschine, die gerade voll im Gange ist.
Ein heißer Sommertag im August in Wien. Yogi und ich haben eine Karte in der Hand, mit der wir uns durch ein riesiges Freibad navigieren. Das Bad ist in Zonen eingeteilt, ähnlich wie auf einem Stadtplan. Die Bereiche sind jedoch nicht nüchtern beschriftet, sondern haben humorvolle und überspitzte Bezeichnungen, typisch wienerisch.
Ja, wir können vielleicht einmal da so durchgehen.
Yep.
Am Bobo-Fraß vorbei.
Am Bobo-Fraß vorbei, finde ich gut.
Da haben sie so Schwimmtiere und Luftmatratzen.
Riesige Schildkröte, damit ins Wellenpool. Hm?
Wir schlendern durch ein weitläufiges Gelände, über große Sonnenwiesen, durch ruhige Waldstücke, vorbei an zwei breiten Badestränden an der alten Donau. Dazwischen liegen Schwimmbecken, Volleyballplätze, ein Trampolin, eine Minigolfanlage, eine Bäckerei und eine Trafik. Es ist ein eigener kleiner Kosmos, mit allem, was man für einen gelungenen Sommertag braucht. Und hier treffen alle aufeinander. Familien mit Kindern, auf Jugendliche, auf PensionistInnen, auf Menschen mit einem Arschgeweih über dem Hintern, wie es auf der Karte steht. Dem Tattoo, das in den 90er Jahren der Hit war.
Arschgeweih-Pool.
Arschgeweih-Pool. Ist der nicht direkt gegenüber?
Warte mal, wo ist der?
Wo ist denn der vielleicht?
Inselmilieu befindet sich hier auf einer Insel und das nicht nur im übertragenen Sinn. Wir sind im Wiener Gänsehäufel, einem der größten Freibäder Europas. Rund 30.000 Badegäste finden zur Hochsaison auf diesem riesigen Areal Platz. Das Strandbad zählt heute zu den kultigsten und beliebtesten Bädern Wiens. Genau hier wollen wir herausfinden, was wir vom Miteinander im Freibad über Demokratie lernen können.
Ja, riesig, weil es ist da hinten ein Hochseilgarten.
In, ja. In Gänsehäufel. Da walkt einer einfach. Das ist so groß, dass man hier einfach walken kann. Aber klar, wenn du hier irgendwie ständig bist, dann wirst du hier halt auch walken.
In der ersten Reportage unserer Trilogie über Demokratie stand das Wählen im Mittelpunkt. Es ging darum, wer mitbestimmen darf und wer nicht. Wir haben gefragt, ist die Demokratie eh schon wurscht? In dieser Folge geht es um Beteiligung und wie sich jeder und jede ganz persönlich in der Demokratie einbringen kann. Zwischen Sprungturm, Rutsche und Liegewiese fragen wir, geht die Demokratie gerade baden und was hält sie über Wasser? Dafür besuchen wir die Kabadengemeinschaft im Gänsehäufel, erkunden den FKK-Bereich, trainieren unsere Demokratiefitness und gehen sogar im Donaukanal schwimmen. Wenn wir in dieser Folge von Demokratie sprechen, meinen wir nicht Wahlen, Parteien oder Parlamente. Uns interessiert vielmehr, wie Demokratie im Alltag gelebt wird. Das Freibad ist per se kein politischer Ort. Die meisten wollen hier schwimmen, sich abkühlen, ihre Ruhe. Und trotzdem entsteht hier etwas, das man sonst politisch nennt. Weil man sich eben nicht aussuchen kann, wer neben einem liegt. Hier wird Alltagsdemokratie betrieben, im Becken, auf der Liegewiese und am Sprungturm. Nicht theoretisch, sondern ganz praktisch, im alltäglichen Miteinander. Diese Reportagereihe entsteht im Auftrag des Büro für Mitwirkung der Stadt Wien, im Rahmen des Wiener Demokratiejahrs. Produziert von Inselmilieu-Reportage in redaktioneller Unabhängigkeit.
Genau, und da fangen eigentlich eh schon die Kabanen an. Das sind so kleinere Kabinen.
Wir sind unterwegs zum Weststrand. Während Familien vor allem den Oststrand mit Wellenbecken und Wasserrutsche aufsuchen, verschlägt es Ruhesuchende in den Westen des 330 Quadratmeter großen Freibads. Da wollen wir hin.
Laufen wir gerade durch euren Garten durch?
Ja. Danke.
Wir gehen an kleinen Betonhäuschen vorbei. In Reih und Glied stehen sie da, die sogenannten Kabanen. Eine Besonderheit im Gänsehäufel. 3 Quadratmeter große Kabinen, die völlig unterschiedlich gestaltet sind. Jemand hat Gartenzwerge und Palmen im kleinen Garten aufgestellt. Bunte Markisen, Bilder und verschiedene Deko-Elemente schmücken die Terrassen.
Genau, und da siehst du schon die ersten Kabanen,
ja,
die so witzige Vorhänge haben. So Perlvorhänge,
ah, ja,
aus Holzperlen.
Bambus.
Ja.
Bambusvorhänge.
Ja, Bambus.
Und einen kleinen Anker. Oder ein kleines Steuerrohr, ja, von einem Schiff.
Oder so bunten Fähnchen.
Das ist sehr cool.
Ja, wenn du dir die Kabanen jetzt noch nicht so richtig vorstellen kannst, dann wirf unbedingt einen Blick auf Janas Fotoreportage auf unserer Website. Ihre Bilder fangen die Stimmung des Ortes wirklich super schön ein. Den Link findest du in den Shownotes.
Ist ja wie ein kleiner Campingplatz eigentlich.
Genau, steht eigentlich auf der Karte alte Leute und Dauercamper.
Ah ja.
Wir stoßen auf eine kleine Kaffeerunde. Ein Tisch, ein paar Sessel im Schatten. Drei ältere Damen haben sich hier eingefunden, um ein wenig zu tratschen. Hier kennt man sich. Eine kleine eigene Welt, abgeschirmt vom Trubel des Freibads.
Hallo. Dürfen wir Ihre kleine Kaffeerunde kurz stören?
Wie lange sollte es dauern?
Nee, Sie dürfen nur so lange, bis Sie nicht mehr wollen. Sie können ja ein Codewort sagen. Das ein Wort ist dann Stopp.
Okay.
Ja? Ist okay? Okay. Super. Können Sie ein bisschen erzählen, wie so eine Kabane aussieht?
Das ist ein Raum, circa drei Quadratmeter. Und dann eine kleine Terrasse.
Ja. Und dann?
Das ist eingerichtet, je nachdem, wie jeder will.
Und Sie haben eine Küche drinnen?
Nein.
Oder?
Nein, Küche, nein, eine richtige so Küche ist es nicht.
Nein.
Es ist nur so ein
Sie dürfen drinnen überhaupt nicht kochen.
Ach so.
Sie dürfen nur heraus kochen.
Ja, das sind diese.
Das sind keine Gasflaschen drin.
Ja.
Okay. Also eine Kochstelle.
Eine Kochstelle, wo man sich was wärmen kann oder Kaffee machen kann.
Ja.
Auf der städtischen Freibadinsel stehen rund 300 dieser Vorbaukabinen. Die Kabanen sind mehr als Umkleiden. Sie sind heiß begehrt. Wer sie haben will, wartet gut und gerne 8 oder 9 Jahre lang darauf. Und wer schließlich eine bekommt, gibt sie kaum wieder her. Viele mieten ihre Kabane jahrzehntelang. Sie werden sogar vererbt. Und es hat sich eine eigene Subkultur entwickelt.
Und dann von den Tagesgästen kriegen sie wahrscheinlich gar nicht so viel
wenig,
mit.
Wenig. Die treffen sich da unten auf der Wiese. Ganz wenig, dass die da hergehen und manche gehen da vielleicht ein bisschen. Aber ja, prinzipiell haben wir mit den Tagesgästen nichts. Gott sei Dank, muss ich schon sagen. Also wir sind da schon ein bisschen abgeschirmt. Mhm.
Ja.
Und wir genießen es hier.
Zwischen KabanenbesitzerInnen und Tagesgästen gibt es kaum Berührung. Man ist gerne unter sich. Begegnung ist möglich, aber nicht zwingend. Der private Rückzugsort mitten im Freibad.
Und dann rudelt man sich halt irgendwie zusammen. Die einen gehen irgendwie Karten spielen, die anderen tratschen. Also so in der Richtung. Und man muss ja leider Gottes den Tag auch überbringen. Wir trinken nicht nur Kaffee, wir trinken auch Prosecco.
Und wir haben uns gefragt, ob die Freibäder oder das Freibad hier eigentlich irgendwie ein demokratischer Ort ist. Oder ein Ort, wo verschiedene Menschen zusammenkommen und wo auch so ein bisschen, weiß ich, es vielleicht auch Konflikte gibt, aber man miteinander redet.
Der Bereich, wo die Kabanen sind,
ja, genau,
ist anders als die Tagesgäste. Also komplett anders.
Und was heißt das?
Na, da ist man mehr unter sich und es ist ruhiger. Und man kommt nicht mit den Tagesgästen zusammen. Ja.
Die Tagesgäste wollen Halligalli.
Und
hier
sind
die Pensionisten, die schon mehr auf Ruhe stehen.
Gemeinschaft entsteht hier nicht zufällig, sondern durch Ähnlichkeit. Es sucht sich, wer zusammenpasst. Unterschied wird nicht unbedingt ausgehandelt, sondern umgangen. Konflikte lösen sich dadurch nicht, sie werden verschoben. Darin steckt eine demokratische Frage. Welchen Preis hat es, wenn Vielfalt zwar da ist, aber alle möglichst wenig miteinander zu tun haben wollen? Das Freibad macht sichtbar, was auch gesellschaftlich passiert.
Es tun sich dann also Gruppen zusammen, also die wirklich harmonieren.
Genau.
Die finden sie dann schon, ne?
Ja. Konflikte?
Nein, Konflikte haben wir eigentlich nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wie es da unten ausschaut, aber bei uns
aber hören tut man eigentlich
nein,
nicht,
man
dass man sagt, da oben ist jetzt da irgendwer. Ja, sicher, nein. Irgendwer rastet immer aus bei irgendwas.
Aber
nein. Keine Messer, keine Pistolen.
Okay.
Im Großen und Ganzen.
Ja, im Großen und Ganzen funktioniert das alles.
Im Großen und Ganzen funktioniert das alles. Das klingt ja erstmal beruhigend. Ich kann verstehen, warum die KabanenbesitzerInnen diesen Zustand bevorzugen. Es ist bequem und weniger anstrengend. Ich meine, wer sucht denn schon freiwillig die Auseinandersetzung mit Menschen, die anders denken und leben wollen als man selbst? Die andere Interessen haben und mit denen es deshalb potenziell zu Konflikten kommen könnte. Aber reicht das auf Dauer, sich halbwegs aus dem Weg zu gehen? Wenn Demokratie etwas ist, das im Alltag passiert, kann man sie lernen? So wie man schwimmen lernen kann?
Und ich frag mich, warum ich noch da bin. Zerstören bin ich scheinbar.
Neuer Tag, neues Schwimmbad. Das Liesinger Bad. Ein Ort, an dem heute etwas versprochen wird, das beim ersten Hinhören erstmal irritierend klingt. Demokratiefitness. Auf der Liegewiese stehen also Menschen unterschiedlichen Alters und Badebekleidung in einem Halbkreis und lauschen der Demokratietrainerin.
Neugier drückt man dadurch aus, dass man viele, viele Fragen stellt. Und das probieren wir jetzt auch nochmal in diesen Gruppen aus.
Einige der TeilnehmerInnen wirken neugierig, andere vorfreudig. Und manche wissen noch gar nicht so genau, worum es hier eigentlich geht.
Ein Kollege hat heute irgendwas gesagt von Turnübung, hat der was gesagt.
Eher geistige Turnübung.
Also er hat gesagt, eine Turnübung?
Nein, ich glaube, es ist nicht zum Turnen.
Hat er gesagt?
Wirklich?
Ja, hat er gesagt.
Aber Demokratiefitness.
Ja, genau.
Nicht,
so
nicht körperliche Fitness.
Na, er hat gesagt, das ist irgendein Mythos. Irgendwas. Das, muss, das kann er nicht, das sagt er nicht. Er sagt es erst einmal, wenn er da ist, hat er gesagt.
Ja.
Aber von Gedächtnis hat er nichts gesagt.
Nein. Ich glaube, das Ziel ist, dass man lernt, was Demokratie ist und wie man Demokratie in der Gesellschaft leben kann. Ich glaube, Sie haben sowas gesagt wie den Demokratiemuskel stärken.
Ja, das so, ja.
Ja.
Genau so.
Ja, waren Sie eher für die Fitness gekommen? Für die körperliche Fitness?
Ja.
Was nicht gleich für alle auf der Hand liegt, hier geht es weder um Sport noch um die Anleitung zum richtig Denken. Trainiert wird hier die Fähigkeit, sich einzubringen, Fragen zu stellen, aktiv zuzuhören und andere Perspektiven auszuhalten. Kurz, Demokratie nicht nur als einen Begriff zu kennen, sondern wirklich zu leben. Und jetzt geht's auch schon los. Heute ist der Neugiermuskel an der Reihe.
Warum sind Autobus so langsam?
Warum ist alles so teuer?
Wegen der Inflation.
Warum ist das Meer so schön?
Warum gibt es hier die ganze Erde?
Demokratie beginnt nicht mit Antworten, sondern mit Fragen. Viele Fragen stellen heißt, ich nehme nicht alles hin. Ich versuche zu verstehen. Ich traue mich, laut zu denken. Ohne Fragen keine Aushandlung. Ohne Aushandlung keine gemeinsame Entscheidung.
Er meinte so, warum haben Chicken Nuggets einen guten Geschmäcker? Weil sie auch aus Hühner bestehen.
Warum hat meine Schwester meine Gene?
Warum kann ich das hier?
Warum pupsen Menschen?
Mama, bitte.
Ja, ist so.
Das Schwimmbad als Übungsort der Demokratie. Das Büro für Mitwirkung hat das wörtlich genommen und tourt mit seinem Lastenfahrrad durch die Wiener Bäder, um zahlreiche Demokratiemuskeln zu stärken. Neben dem Neugiermuskel trainieren sie auch den aktives Zuhörenmuskel, der aushält, dass Antworten anders ausfallen als erwartet. Den Empathiemuskel, der versucht zu verstehen, warum jemand so denkt, wie er denkt. Und den Mutmuskel, der es erlaubt, trotz eigener Unsicherheit zu sprechen. Auch Streit und Kompromissfähigkeit gehören dazu. Nicht als Gegensatz, sondern als notwendige Partner. Demokratie zeigt sich hier als etwas Körperliches. Ein Zusammenspiel vieler Muskeln, das nur funktioniert, wenn man sie regelmäßig benutzt.
Genau. Vielen Dank an euch.
Danke.
Applaus für uns alle.
Was hier im Liesinger Bad geübt wird, wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Eine Frage stellen, eine Antwort hören. Für einen Moment Teil einer Gruppe sein. Kein Beschluss, kein Ergebnis, keine Abstimmung. Und doch passiert hier etwas Entscheidendes. Denn Demokratie beginnt nicht beim Gesetzestext oder an der Wahlurne, Sie beginnt dort, wo Menschen erleben, dass ihre Stimme zählt und ihre Perspektive einen Platz hat. Dieses Gefühl hat einen Namen: Selbstwirksamkeit.
Selbstwirksamkeit ist nicht nur immer dann, wenn ich sehe, dass etwas umgesetzt wird, sondern Selbstwirksamkeit beginnt schon dann, wenn ich ins Vertrauen gehen kann und Dinge halt irgendwie aufgenommen, ernst genommen und ich angehört werde, gehört werde.
Das ist Wenke Hertsch. Sie leitet das Büro für Mitwirkung der Stadt Wien. Gemeinsam mit ihrem Team arbeitet sie daran, Alltagsdemokratie zu stärken. Dort, wo Menschen einander begegnen. Im Grätzl, im Park, im Freibad. Die Demokratiefitness im Liesinger Bad ist ein Teil davon.
Mitwirken ist was auf etwas einwirken, halt irgendwie dabei zu sein, teilhaben zu können. Also es ist mehr als nur eine Betroffenheit zu haben, sondern halt irgendwie tatsächlich aktiv Teil zu sein an gesellschaftlichen Prozessen.
In der letzten Reportage haben wir gezeigt, dass ein wachsender Teil der Wiener Bevölkerung von Wahlen ausgeschlossen ist. Umso wichtiger sind andere Formen der Beteiligung. Falls du dich selbst gerne einbringen willst, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel in deiner eigenen Nachbarschaft. Verschiedene Initiativen unterstützen BewohnerInnen dabei, eigene Ideen umzusetzen. So werden zum Beispiel Nachbarschaftsfeste organisiert oder mehr Freiräume für Kinder und Jugendliche geschaffen. Beim Wiener Klimateam entwickeln BürgerInnen gemeinsam mit Politik und Verwaltung Ideen für den Klimaschutz. Und junge Menschen können etwa im Kinder- und Jugendparlament mitreden.
Das sind so alles Momente, die, die sehr stark demokratisch sind, so, weil ich mich sozusagen einbringe, weil ich mich für etwas einsetze, weil ich halt irgendwie Teil halt irgendwie eines Zusammenlebens und Miteinanders bin und darauf halt auch einwirke. Also das hat nicht nur etwas damit zu tun, ob ich halt irgendwie, wenn Wahlen sind, halt irgendwie zur Wahl gehe und da meine Stimme abgebe oder halt welche Partei mich repräsentiert, sondern das fängt eigentlich schon im täglichen Miteinander und im Austausch und im Dialog mit deinen Nachbarinnen fängt Demokratie, finde ich, an.
Im Liesinger Bad gehe ich mit frisch gedehntem Neugemuskel über die Badewiese. Ich spreche Menschen an, die gerade angekommen sind, die schon länger dort liegen oder, ähnlich wie ich das gerne mache, die einfach nur schauen. Ich frage sie, ob sie kurz Zeit haben, gemeinsam darüber nachzudenken, wie das Zusammenleben hier eigentlich funktioniert.
Ich finde es vom Publikum oder von den Leuten, die hier sind, interessant, weil es, finde ich, glaube ich, recht gemischt ist. Es ist alt, jung, männlich, weiblich, ich glaube auch unterschiedliche, wie soll ich sagen, Herkünfte. Ich glaube, es bildet ziemlich gut Wien wieder, spiegelt Wien wieder, ja.
Ist so ein Schwimmbad ein demokratischer Ort?
Es kommt, glaube ich, darauf an, wenn das jetzt so ein immenses Mal High-End-Schwimmbad ist, das ist also vom Preis her, also von den Eintrittskosten zum Beispiel sehr hoch ist, dann ist es sicher kein demokratischer Ort, weil es vielleicht ein Teil der Menschheit dann nicht leisten kann, dass er hingeht. In einem städtischen Bad in Wien würde ich schon sagen, ja, weil das ja gestützt ist und der Eintritt sehr günstig ist und in dem Sinn ja.
Glaubst du, die Demokratie geht gerade baden?
Ich glaube, Europa war lange so stolz, dass wir Demokratie hier leben können und in Freiheit leben können und dass Demokratie als hoher Wert geschätzt wird. Und das wird halt mittlerweile von vielen Parteien oder Gruppierungen schlecht geredet, angegriffen. Und ich glaube oft, dass wir in Österreich ein wenig, wie soll ich sagen, lahm ausschaut, auf gut steirisch sind. Was die Verteidigung der Demokratie angeht. Ich arbeite in einem deutsch-österreichischen Unternehmen und ich sehe, dass wenn demokratische Werte verletzt werden, dass in der Bundesrepublik Deutschland noch immer für einen viel größeren Aufschrei und auch für Konsequenzen sorgt. Und bei uns ist das ein riesen Wurstigkeitsgefühl in vielerlei Hinsicht und das ist schlimm. Ja. Und gleichzeitig muss ich mich selber bei der Nase nehmen, weil ich war während meiner Studentenzeit war ich auch noch öfters bei Demonstrationen dabei und habe mich aktiver eingesetzt. Und wenn man, je älter man wird und je mehr Verpflichtungen man hat, desto weniger wird es leider manchmal auch. Ja.
Wann ist uns die Demokratie eigentlich wurscht geworden? Seit ich denken kann, war für mich die Demokratie immer einfach da. Ich musste sie nicht erkämpfen und ich musste sie auch nie verteidigen. Erst in den letzten Jahren begreife ich, wie wenig selbstverständlich es ist, in einem demokratischen System zu leben und wie zerbrechlich diese Form des Zusammenlebens sein kann. Vielleicht ist also gar nicht die entscheidende Frage, ob Demokratie in Gefahr ist, sondern es geht vielmehr darum, ob wir noch spüren, dass sie uns braucht.
Ich bin ein sehr politischer Mensch, aber ich glaube, dass die meisten Menschen eigentlich keine Lust haben auf Politik und dass sie im Moment eher sich zurückziehen. Also das ist irgendwie, also wir nutzen eigentlich nicht die Möglichkeiten, die eine Demokratie bietet. Also wir ziehen uns zurück und mögen es eigentlich nicht, miteinander zu debattieren. Ich habe nur ganz wenige Freunde, die wirklich Interesse daran haben, auch mal über eine Meinung zu diskutieren, die anders ist als die ihre. Ja, die meisten lieben es sehr, wenn sie bestätigt werden und wenn sie dann immer wieder das hören, was man in ihrer Bubble denkt. Das ist so ein bisschen mein Eindruck.
Viele beschreiben genau das. Reden ja, aber bitte nicht streiten. Zuhören, solange es nicht zu anstrengend wird. Gleichzeitig ziehen sich viele zurück. Aus Debatten, aus Auseinandersetzungen, in vertraute Kreise und bekannte Meinungen. Ich kenne es ja von mir selbst. Nach einem anstrengenden Arbeitstag habe ich echt keine Kraft mehr, mich auch noch gezielt in irgendwelche potenziellen Konfliktsituationen zu begeben. Warum auch? Das Leben ist echt schon anstrengend genug. Und ich muss erstmal dafür sorgen, dass ich mit mir selbst klarkomme. Bedeutet praktisch, zu Hause auf dem Sofa den ganzen Abend lang durch Social Media scrollen, um abzuschalten. Vieles von dem, was früher wie nebenbei am Wirtshaustisch, im Stiegenhaus oder im Verein verhandelt wurde, läuft inzwischen über soziale Medien. Es ist natürlich verführerisch zu denken, dass ich auf diese Art genauso mit der Welt in Kontakt bleiben kann.
Also insofern ist es ein demokratischer Ort, weil man kommt sehr schnell ins Gespräch mit den Leuten rechts und links von der Liege. Und es gibt Konflikte, wenn die nämlich im Sportbecken stehen und tratschen, anstatt dass man schwimmen kann. Aber ich verliere als Schwimmerin immer. Die Steherinnen und Tratscherinnen gewinnen immer.
Und wie lösen Sie den Konflikt?
Ich weiche aus beim Schwimmen. Aber es ist halt ein bisschen mühsamer. Ich schwimme lieber gerade hin und her als zickzack hin und her.
Dann noch eine letzte Frage. Glauben Sie, geht die Demokratie baden gerade?
Das glaube ich nicht. Die Demokratie ist stärker, als wir glauben. Und es gibt sicher mehr Menschen, die Demokratie leben können und leben wollen, als andere. Nur die anderen sind lauter.
Genau deshalb müssen wir laut sein für die Demokratie. Widersprechen, wenn demokratische Werte, Rechte oder Menschen angegriffen werden. Aktiv werden, uns einbringen. Darüber wollen wir mit Maria Meierhofer sprechen. Welche Rolle organisierte Zivilgesellschaft dabei spielt, Menschen wieder zusammenzubringen? Und wie aus einem diffusen Gefühl von Ungerechtigkeit konkrete politische Veränderung werden kann.
Ah, ich bin Porsche.
Ganz einfach ist dieses Büro nicht zu finden. Aus Sicherheitsgründen wird der Standort geheim gehalten. Ich treffe hier Maria Meierhofer. Sie ist Gründerin und Co-Geschäftsführerin von Aufstehen, einer zivilgesellschaftlichen Kampagnenorganisation, die seit 10 Jahren Hunderttausende Menschen in Österreich mobilisiert. Aufstehen engagiert sich unter anderem für Wahlbeteiligung, hat Bürgerinitiativen für sichere Abtreibung vorangetrieben und war darin erfolgreich, umstrittene Gesetzesvorhaben zu verhindern. Etwa den sogenannten Vertuschungsparagrafen, der Hausdurchsuchungen bei PolitikerInnen erschweren sollte. Ein anderes Beispiel ist die sogenannte Tampon-Tax.
Ja, 2026 passiert tatsächlich das, was wir uns 2017 nicht zu träumen gewagt hätten. Und zwar wird die Steuer auf diverse Damenhygieneprodukte, wie das so schön heißt, fallen.
Vor ein paar Jahren hat Maria mit anderen Aktivistinnen etwas ins Rollen gebracht. Ein Thema, das größer ist, als es wirkt. Denn es zeigt, wie Mitbestimmung funktioniert.
Wir haben damals 2017 für einen ziemlichen Eklat gesorgt, als wir gesagt haben, runter mit der Tamponsteuer, gemeinsam mit anderen und Aktivistinnen. Warum? Weil wir es ungerecht gefunden haben, dass zum Beispiel Binden gleich hoch besteuert sind wie Besuch im Fußballstadion oder der sogar günstiger besteuert ist oder ein Besuch in der Oper. Und Binden eigentlich sowas wie das tägliche Brot sind für viele von uns, dass wir überhaupt am Alltag teilnehmen können.
Oft beginnt es mit einem Gefühl. Dem Gefühl, das ist unfair. Deshalb löste Aufstehen eine Debatte aus, die bis dahin nicht geführt wurde. Warum werden Periodenprodukte eigentlich wie Luxusgüter besteuert, während andere Produkte des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Brot oder Butter, nur mit 10% statt mit 20% besteuert werden?
Und das war Diskussion in vielen anderen Ländern schon vorher, in Österreich noch nicht. Und wir haben uns gedacht, das ist eigentlich ein Gerechtigkeitsthema, über das man viel mehr sprechen sollte, weil ohnehin quasi Menstruation und damit verbunden Schmerzen oder andere Themen noch sehr stark tabuisiert sind und da oft menstruierende Personen auch vor großen Herausforderungen stehen in ihrem Alltag, wenn sie dann trotzdem einen Job bewältigen müssen oder eben das Geld für Periodenprodukte oder Medikamente aufbringen müssen.
Die Kampagne zeigt, wie viel Kraft in der Zivilgesellschaft steckt. Denn 2026 fällt die Steuer tatsächlich. Der Verein Aufstehen setzt auf digitale Mobilisierung, etwa durch Online-Petitionen und E-Mail-Proteste, und verbindet diese mit analogen Aktionen, wie Demonstrationen, Kundgebungen oder Gesprächen mit EntscheidungsträgerInnen. Jeder und jeder kann dort eigene Kampagnen starten. Aufstehen positioniert sich klar für eine progressive Politik, für soziale Gerechtigkeit und ein solidarisches Miteinander.
Mir persönlich wird es sehr, sehr schwer fallen, nichts zu tun und zuzuschauen, wenn Ungerechtigkeiten passieren. Und ich habe eigentlich nur immer in jeder Person, mit der ich diskutiert habe, die mit diesem, naja, kann man eh nichts ändern, Argument gekommen wäre oder ich mag eigentlich nimmer, irgendwo den Funken dann gefunden, wo die Person gesagt hat, na, das ist schon unfair, na, da würde ich schon mithelfen. Also ich glaube, jeder und jeder von uns kann und sollte in einer gewissen Form versuchen, sich einzubringen.
Demokratie ist die Kunst, gemeinsam zu schwimmen, auch wenn nicht alle dasselbe Tempo haben.
Ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Mittel und Möglichkeiten und es ist auch wichtig, dass man darauf achtet, dass man nicht sagt, ha, nur wenn ich jetzt in eine Partei gehe oder wenn ich eine große Demo organisiere, bin ich politisch und kann was bewegen. Nein, das ist es nicht. Das braucht jede und jeder, jeden Einzelnen von uns und manche Menschen arbeiten vielleicht viel oder haben irgendwelche Care- oder Pflegeverpflichtungen und jetzt nicht den ganzen Tag Zeit, dass sie sich mit politischen Fragen herumquälen. Aber vielleicht ist es eben der Dialog im Alltag mit der Nachbarin beim Bäcker oder das politische Gespräch, das man mal anzettelt am Familientisch.
Das klingt so einfach. Einfach mal die Welt verändern. Aber Beteiligung ist ungleich verteilt. Wer Zeit, Geld und Sicherheit hat, beteiligt sich leichter. Wer Care-Arbeit leistet, wer mehrere Jobs hat, oder wer sich um Kinder, Angehörige oder andere kümmert, hat weniger Spielräume, auch politisch. Die Ungleichheitsforscherin Martina Linatas weist darauf hin, dass demokratische Teilhabe oft jene bevorzugt, die ohnehin über mehr Ressourcen verfügen. Wenn Mitwirkung nur dort möglich ist, wo Zeit und Energie im Überfluss vorhanden ist, wird Ungleichheit reproduziert. Demokratische Beteiligung muss deshalb an unterschiedliche Lebensrealitäten anschlussfähig sein.
Wie nimmst du das aktuell wahr? Geht die Demokratie baden?
Ich bin ein grundsätzlicher positiver Mensch. Also ich würde jetzt nicht sagen, die Demokratie geht baden. Aber ich glaube, wir müssen alle viel mehr den Sprung ins kalte Wasser wagen, weil es geht jetzt um was. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt vielleicht einen Schritt weiter gehen, als wir es normal machen würden und auch mal ins kalte Wasser springen. Und da muss ich nicht sofort einer Partei beitreten, sondern das ist vielleicht schon ein Gespräch mit der Nachbarin führen, die vielleicht das Vertrauen in die Politik verloren hat oder eben Petitionen unterzeichnen oder mal auf eine Demo zu gehen und wirklich auch zu sagen, hey, das ist mir was wert, dass wir gemeinsam unser Zusammenleben gestalten und dafür setze ich mich jetzt ein.
Sich zu engagieren ist wichtig, sich einzubringen, dort wo es möglich ist, auch im Kleinen. Gleichzeitig muss man anerkennen, zivilgesellschaftliches Engagement stößt an Grenzen. Es bewegt sich innerhalb eines Systems, das Macht ungleich verteilt, Vermögen konzentriert und großen Konzernen zu viel Einfluss gibt. All das lässt sich durch persönlichen Einsatz nicht ausgleichen. Es verändert nicht automatisch die großen Strukturen. Trotzdem, betont Maria, lohnt es sich, weiterzumachen. Schritt für Schritt.
Antidemokratische Kräfte, autoritäre Kräfte, die bauen ja drauf, dass wir das Gefühl haben, wir können eh nichts ändern. Und wenn wir es aber schaffen, das zu spüren, weil wir irgendwo mitmachen, weil wir irgendwo teilhaben, weil wir sehen, dass sie was zum Positiven verändert, dann haben die bei uns ganz, ganz schlechte Karten. Und wenn eine Zivilgesellschaft aktiv ist und wenn viele Menschen das Gefühl haben, hey, wir sind wirksam, wir können was verändern, dann haben die, die uns quasi nicht und unserer Demokratie nichts Gutes wollen, schon mal schlechtere Karten. Wenn es nicht gelingt, dort Spielregeln zu etablieren, die uns alle quasi gut und sorglos in den Bahnen schwimmen lassen, dann sollten wir uns überlegen, ein anderes Schwimmbad zu bauen. Und dann sollten wir uns überlegen, andere Spielregeln zu schaffen. Und man muss sich nicht auf das Spiel der Bullies einlassen in der Schule. Also wenn es da irgendwelche Leute gibt, die einen mobben, dann muss man das nicht mitspielen.
Ah ja, super. Ja, setze ich mich gleich in die Mitte.
Hier im Schwimmbad zeigt sich etwas, das viele aus ihrem Alltag kennen. Entscheidungen werden getroffen, ohne dass jene, die davon betroffen sind, mitreden können.
Und wieso haben Sie da diese Stelle auserkoren? Was macht die so besonders?
Ja, da war einmal ein wunderschöner Baum, den haben sie aber leider weggenommen, weil er kaputt war und der dann Schatten gibt. Und da war drüben auch einer, den haben sie vor 14 Tagen abgeschnitten, weggeschnitten. Und jetzt ist sehr wenig Schatten. Mhm. Und okay. Den kleinen haben sie uns gepflanzt und er wird schon langsam.
Ja. Okay, das heißt, sie haben unter dem einzigen Baum haben sie sich jetzt versammelt.
Ja, genau, das hätten wir bitte. Mehr Bäume.
Ja.
Also ich meine, Sonne kann man eh überall suchen, ja. Wollte ich sagen. Den Schatten ist eher. Schatten ist wichtig.
Ja.
Und Baumschatten ist das Beste, gell? Besser wie ein Sonnenschirm.
Ja?
Ja,
was macht, okay. Was macht den Baumschatten aus?
Die Luft. Ist ja. Bessere Luft und dann Sonnenschirm ist stickig.
Und Sonnenschirm, weil da steht die Luft.
Ja, genau. Da ist stickig und dann Sonnenschirm und der Baum ist so angenehme Luft.
Ja?
Ja.
Schön.
Die Entscheidung, schattenspende Bäume zu fällen, wird anderswo getroffen. Verwaltungstechnisch begründet, planerisch beschlossen. Für die Badegäste bleibt das Ergebnis weniger Schatten, mehr Hitze. So zeigt sich ein zentrales Spannungsfeld moderner Demokratie. Formell ist alles korrekt geregelt, informell fühlen sich aber viele übergangen. Die da oben machen doch sowieso, was sie wollen. Diesen Satz hört man dann, wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre Meinung, ihr Erleben keine Rolle spielt. Diese Distanz hat Folgen. Der aktuelle Demokratiemonitor des österreichischen Parlaments zeigt einen anhaltenden Vertrauensverlust in politische Institutionen. Das Vertrauen in die Bundesregierung lag 2024 bei nur noch 39%. Besonders deutlich ist der Rückgang bei jungen Menschen. Weniger als ein Viertel sieht die eigenen Interessen in politischen Entscheidungen berücksichtigt. Es geht dabei nicht um einzelne Maßnahmen, nicht um Bäume oder keine Bäume. Es geht um die grundlegende Erfahrung, ob Menschen spüren, dass ihre Perspektive zählt. Oder ob Demokratie für sie zu einem System wird, das über sie entscheidet, während sie im Alltag Schatten suchen, den es nicht mehr gibt. Genau deshalb braucht es uns, jeder und jeden Einzelnen. Diejenigen, die darauf hinweisen, wenn etwas schief läuft, die nicht wegsehen, wenn Unrecht geschieht, die für Bäume kämpfen oder für andere Dinge, die ihr Leben betreffen.
Es ist so wie ein Urlaub zu Hause, oder?
Genau, ja.
Ja, wenn man herkommt, das erste Mal schaut man, der lebt noch, der lebt auch noch, der lebt auch noch. Ja, naja, es ist ein lauter Pensionisten, ne?
Ja, genau, ja.
Die kennen sich ja alle schon 20, 30 Jahre.
Den ganzen Tag tratschen.
Und passiert es manchmal, dass dann wer fehlt?
Ja, schon ab und zu.
Echt?
Jedes Jahr.
Aber
echt? Jedes Jahr?
Jedes Jahr immer irgendwer, gell?
Irgendwer, ja, stirbt immer weg.
Nicht dramatisch, aber ein, zwei Personen, gell, jedes Jahr oder so.
Und dann sehe ich schon ein bisschen besser.
Ja.
Wir sind ja nicht bei der Spira, gell?
Ja.
Hat die einmal was gemacht über Freibäder?
Ja,
ja.
Strandbett, alte Donau und lauter Blödsinn, gell? Ich meine, lauter lustige Sachen.
Ja, aber die Spira, die hat immer die ausgesucht, die was am schlechtesten waren.
Ja, genau, wir sind die Besseren.
Ja, ja. Sie ja. sind jetzt in der neuen Spira-Ausgabe, sozusagen.
Auch sie erzählte das Große im Kleinen. Die Journalistin und Filmemacherin Elisabeth Tispira wählte für ihre Alltagsgeschichten bewusst Orte wie diesen, um den Zustand der Gesellschaft zu beschreiben. Dort porträtierte sie Menschen in ihrem Alltag und machte scheinbar unspektakuläre Schauplätze zu Bühnen dessen, was oft als die österreichische Seele beschrieben wird.
Die hat ja so immer so Halbseiterle und Halbverbrecher.
Ja, ja, Halbverbrecher.
Das ist ja viel schöner zum Erzählen
bist. Ja. Entschuldige, ich habe
noch keinen Namen. Was heißt das? Das ist Ihr Job?
Ja, das ist mein Job. Super, oder?
Sie kriegen das Zeug da.
Ja.
Super. Ja, das ist tatsächlich unser Job. Im Gänsehäufel erwartet uns dann ein Gespräch, das eine unerwartete Wendung nimmt. Wir ziehen wieder an bunt dekorierten Kabanen vorbei. Auf einer Eingangstür hat jemand mit gelber Kreide herzlich willkommen geschrieben und darunter kleine Bilder mit Tierbabys aufgehängt.
Wir bewegen uns auf eine weitere kleine Tischgemeinschaft zu. Zwei Frauen an einem schlichten Plastiktisch ins Gespräch vertieft.
Wir machen einen Podcast und wollten fragen, ob wir kurz mit euch reden können.
Lise.
Ja?
Lise, ja. Nein. Ja, ja. Sie ist so Stammgast.
Ja, wirklich?
Ihr seid ja auch schon Stammgäste.
Ja, 10 Jahre, nicht so viel. Wie viele Jahre bist du da?
Puh. Jahrzehnte.
Wirklich?
Nein, meine Eltern hatten schon die Kabine. Mhm. Und sie, nachdem es schwierig ist, Kabinen zu bekommen,
ja,
lange Wartezeiten, also geht es von einer Generation zur nächsten.
Mhm.
Wir waren ja schon da, wie ich noch ein Kind war. Und natürlich kommt dann eine Zeit, wo man nicht mehr herkommt. Als junger Erwachsener oder Teenager oder so wieder will man lieber mit Freunden sein. Aber irgendwann kommt man wieder zurück.
Das Gänsehäufel hat eine interessante Geschichte.
Das Bad wurde von, Gott, wie hat der Kassen, zu einem Valoliso-Typ eher. Wurde das gepachtet, diese Insel. Und das war mit Sonne, Sand und also Valoliso-artig. Und irgendwann ist die Gemeinde Wien draufgekommen, Moment, da könnte man ja etwas machen und hat diesen armen Menschen einmal expediert und hat dann dieses Bad hier errichtet. Und das ist ja alles unter Denkmalschutz. Hier. Und ja, und da hat es auch schon Kämpfe gegeben.
Um 1900 pachtete Florian Berndl diese Insel und machte aus einer Wildnis ein Experiment. Sandkuren, Sonnenbaden, frische Luft und nackte Haut. Für manche ein Versprechen von Freiheit und Gesundheit, für andere ein handfester Skandal. Konservative Kreise und die Kirche seien Anstand und Ordnung in Gefahr.
Die Stadt kündigte Berndl dann den Pachtvertrag, übernahm die Insel und eröffnete 1907 das Strandbad als kommunales Bad. Übrigens Valoliso, den Liesel hier erwähnt, wurde in den 1970er und 80er Jahren als weiß gekleidete, oft barfuß gehende Figur bekannt. Ein Wiener Stadtoriginal und Umwelt- und Friedensaktivist. Sein Name stand für sein Lebensmotto: Wasser, Luft, Licht, Liebe und Sonne. Auf der Donauinsel sammelte er zehntausende Unterschriften für den Erhalt öffentlicher Freiräume. Mit seiner FKK- und Naturkultur knüpfte Valoliso an eine körper- und naturbezogene Tradition an, mit der das Gänsehäufel und andere Bäder des Roten Wien politisch aufgeladen waren.
Der Weststrand wurde von der Barbara Kudenhofer-Kalergi als die Straße der Revolution benannt, weil komischerweise sehr viele hier ihre Kabinen hatten. Also mit der FPÖ hat es nichts zu tun gehabt. Ganz im Gegenteil. Also das war dann eher die linke Gruppierung, ich weiß nicht wie ich, oder Ex-Kommunisten oder wie auch immer, die hier Kabinen hatten und wo also dann überall natürlich Leute waren. Deshalb die Straße der Revolution.
Das heißt, das hat schon auch eine politische Geschichte eigentlich hier?
Also für mich schon, ja. Und es muss auch Toleranz geübt werden. Und es ist auch immer die Frage, wie kommt Jung mit Alt aus? Beziehungsweise rege ich mich jetzt auf über Kindergebrüll oder nicht? Das gehört alles zur Demokratie dazu.
Öffentliche Bäder waren in Wien immer mehr als nur Orte zum Abkühlen. Sie sind Teil einer sozialpolitischen Idee. Alle sollen Zugang haben. Zu Wasser, zur Freizeit, zur Erholung. Unabhängig von Einkommen. Heute ist das Gänsehäufel das meistbesuchte städtische Freibad Wiens.
Und was ist Ihnen wichtig im Zusammenleben in der Gesellschaft? Oder haben Sie was, wo Sie sich da speziell einsetzen wollen?
Erstens einmal Solidarität. Also auch das ist ein großes Wort. Zum Zweiten also keine Ausgrenzungen von Minderheiten oder was auch immer. Oder von Religionen oder was es auch immer da gibt. Das wäre so für mich ein wichtiges Ziel. Mhm. Also das habe ich genügend erlebt. Das brauche ich nicht mehr.
Welche Möglichkeiten ergreifen Sie, um mitzugestalten, aktiv mitzumachen?
Ich gehe Zeugen in die Schulen.
Ah.
Zum Beispiel. Das ist mein Teil, also meine Teilhabe. Mhm. Und das ist meine Rache an der Gesellschaft.
Ja.
Liesl wurde als Tochter jüdischer Flüchtlinge geboren. Ihre Eltern konnten rechtzeitig vor den Nazis ins Ausland fliehen. Nach ihrer Geburt kehrte ihre Familie nach Wien zurück. Um die Geschichte ihrer Familie und die vieler anderer lebendig zu halten, engagiert sich Liesl in einem Zeitzeuginnenprogramm.
Ich habe die Nachkriegszeit in Wien erlebt. Ich bin auch eine sogenannte Remigrantentochter. Und ich habe die Nachkriegszeit hier in Wien erlebt und die Ausgrenzung in Wien erlebt. Also uns wollte man nicht, schlicht und ergriffen. Das habe ich erlebt und das ist mein Thema.
Wir lauschen gebannt Liesls Geschichte. Und gegen Ende des Gesprächs passiert etwas, womit wir nicht gerechnet hätten. Nämlich, wer hier vor uns sitzt. Wir erzählen ihr von unseren Reportagen.
Wir haben auch die FKK hier bis in der Lobau.
Ah, das schau.
Genau.
Erinnert mich eine... das an die Toni irgendwie?
Ja.
Toni?
Ja, die Nackerten
ja.
In der Lobau. Eine Alltagsgeschichte.
Ja.
Also, pardon. Sie war meine Schwester, ja.
Ah, wirklich?
Ja.
Cool.
Moment mal. Dann haben wir uns gerade die ganze Zeit mit Elisabeth T. Spiras Schwester unterhalten? Genau. Toni wurde die bekannte Journalistin und Filmemacherin der Alltagsgeschichten genannt. So ganz checken wir das in diesem Moment noch nicht.
Cool.
Aha.
Witzig.
Okay.
Okay.
Ja, dann können Sie vielleicht mit unseren Reportagen was anfangen.
Wow.
Okay.
Dankeschön.
Gerne.
Ja, war sehr schön, mit Ihnen zu reden.
Sie sind an die falsche gekommen.
Nein, an die richtige.
Die richtigste momentan. Nein, wirklich.
Das ist wieder typisch. In der letzten Reportage sind wir ganz zufällig dem Schauspieler Cornelius Obonia am Würstelstand vor dem Zentralfriedhof begegnet. Und diesmal stehen wir hier, vor einer Kabane im Gänsehäufel, ganz unvermittelt im Gespräch mit der Schwester jener Frau, deren Alltagsgeschichten über Würstelstände oder auch über die Wiener Bäder Kult geworden sind. Das ist das Schöne an dieser Art zu arbeiten. Wenn man unvoreingenommen ins Gespräch geht, eröffnen sich Geschichten, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat.
Ich bin Toni, hallo, und das ist Bela. Wir treffen uns hier alle ganz zufällig zum Schwimmen und jeder auf seine eigene Verantwortung, wenn wir jetzt in den Kanal gehen. Und beim Ein- und Aussteigen aufpassen, immer mit den Steinen ein bisschen aufpassen, ein bisschen mit den Händen vortasten und dann langsam zur Stiege rausgehen.
Wir stehen in einer kleinen Menschengruppe in einem Gemeinschaftsgarten. Vor uns der Kanal. Ja, Toni meint den Donaukanal. Dieser schmale Seitenarm der Donau, der sich durch die Wiener Innenstadt zieht.
Wir gehen da hoch zur Strandbar Hermann und springen dann rein, müssen eigentlich gar nicht viel machen, sondern lassen uns einfach nur treiben und gehen hier an der Stiege wieder raus und gehen dann gemütlich hierher und ziehen uns hier wieder um.
Jahrzehntelang war der Donaukanal eher Kulisse. Wir kennen ihn als Rad- und Spazierweg. Abends trifft man sich hier zum Bier trinken. Man lässt die Füße über den braunen und doch recht schnellen Strom baumeln.
Und vor den gitarrespielenden Menschen am Ufer ziehen Ausflugsschiffe und Motorboote vorbei. Aber schwimmen hier?
Strömung ist ungefähr so 6 km/h. Also nicht erschrecken, dass es gleich losgeht. Und sonst Ruhe bewahren. Und die Wassertemperatur wird, glaube ich, so um die 18 Grad sein, schätze ich. Also schon ein bisschen frischer. Aber sobald du irgendwie was merkst, was dir unwohl ist, dann lieber schreien und dann an den Rand.
Wir sind umringt von Menschen in Badekleidung, mit wasserdichten Schwimmsäcken in den Händen, bereit in die Fluten zu springen.
Wir haben heute 2 Gäste von Inselmilieu hier bei uns. Und ihr wisst ja, es ist irgendwie spannend für viele Außenstehende, was passiert eigentlich beim Schwimmen im Donaukanal, wie läuft es ab, darf man das überhaupt und so weiter.
Der Schwimmverein Donaukanal ist vor 5 Jahren als Semesterprojekt einer Kunstuni entstanden. Und, mittlerweile hat er 400 Mitglieder, die sich nicht nur gemeinsam treiben lassen, sondern das Schwimmen mitten in der Stadt wieder populär machen wollen. Okay. Schwimmen wird hier zur Frage, wem gehört diese Stadt? Und wie wollen wir sie gemeinsam nutzen?
Ich heiße Eugen, auch Musti genannt. Warum bin ich hier? Ich war ziemlich von Anfang an beim Donaukanal schwimmen. Und ich bin mit 2 Freunden nach Bratislava geschwommen, hier von der Brücke, wo man von der Rotundenbrücke sind wir bis Bratislava geschwommen in 2 Etappen. Und es ist komplett demokratisch, kostet nichts, ist gesund. Und wenn man nicht zu der Klasse gehört mit Villa, mit Pool mit Gegenstromanlage, muss man halt in den Kanal gehen. Ist eh viel schöner.
Hier stellt sich eine soziale Frage. Wer hat Zugang zur Abkühlung, wenn es in der Stadt 35 Grad hat? Ein Fluss mitten in der Stadt wird damit zu einer Frage von Gerechtigkeit. Wer darf sich wo erfrischen?
Der öffentliche Raum gehört uns. Und es kostet nichts. Das ist ganz wesentlich.
Ja, voll cool. Hey. Ja, voll, ich wollte das sowieso nice, schon länger mal machen.
Wirklich?
Ja. Ist perfekt, also perfekter
wenn
Anlass
eigene,
jetzt.
Wenn der eigene Job ändert, ja, wo auf jeden an Fall unterschiedliche Orte bringt.
Definitiv.
Und endlich geht es los. Ich habe meine Kanaltaufe. Ein paar Meter gehen wir stromaufwärts vom Gemeinschaftsgarten zur ausgewählten Einstiegestelle am Ufer. Hier kann man eigentlich überall problemlos ein- und aussteigen.
Möchtest du einen Schwimmsack einfach so, weil es funny ist, sich so drauf zu hängen? Dann würde ich so ein bisschen Luft rein. Und dann 7
in wasserdichten Schwimmsäcken verschwinden Handtuch und Badeschlapfen. Und das Mikro wird ans Kapperl geklemmt und kommt mit.
Also der super Trick ist, damit man auf jeden Fall reingeht, dann so, wenn du so ein bisschen weiter noch drinnen bist, einfach den Schwimmsack weit reinschmeißen und dann hinterher. Okay. Ja. Aber wenn ich gehe, dann müssen wir relativ schnell, weil sonst bin ich gleich weg.
Während ich unter der Rotundenbrücke statt auswärts treibe, denke ich mir, ja, nicht jeder hat das Privileg, einen Pool im Garten zu haben oder ein Seegrundstück. Denn Vermögen und Zugang zur Erholung sind ungleich verteilt. Aber der öffentliche Raum gehört nicht nur denen, die ihn sich leisten können. Dass ich hier schwimme, ist deshalb auch ein demokratischer Akt. Denn er erinnert daran, dass dieser Raum uns allen gehört.
Und natürlich auch schön, so unter den Brücken, so am Rücken bin ich da richtig gerne. Ja. Oder in der Innenstadt, wenn du dann so an all den Sachen so vorbeigleitest.
Super, eine ganz andere Perspektive wieder auf die Stadt.
Absolut, oder? Also ich würde auch sagen, das ist so der Urban Pleasure da dran.
Ja.
So nah, irgendwie ist es so intim und nah mit der Stadt.
Historisch war der Donaukanal schon einmal so etwas wie Wiens Stadtpool. Anfang des 20. Jahrhunderts lagen hier mehrere Strombäder, schwimmende Badeanstalten mit Kabinen, Sprunggerüsten und getrennten Damen- und Herrenbereichen. Wien galt damals als Stadt der Bäder. Heute, gut 100 Jahre später, bahnt sich diese Kultur in einer anderen Form wieder ihren Weg. Weniger geregelt, aber dafür direkter und inklusiver.
Also es gibt zwar unterschiedliche Motivationen, aber trotzdem kommen sie alle so zusammen und werden auch gehalten und es macht einfach so Spaß, mit ganz anderen Menschen in Kontakt zu kommen.
Warum funktioniert das bei euch so gut und in der Demokratie nicht so gut?
Wir sind alle ehrenamtlich tätig und es braucht sehr viel Zeit, Konflikte, konträre Vorstellungen zusammenzubringen und da irgendwie auch konsensbildend und geduldig miteinander im Gespräch zu sein. Und wenn man diese Geduld und diese Zeit nicht mitbringt, dann ist man einfach schnell bei, okay, ich ziehe es jetzt so durch, wie es am effektivsten und am schnellsten für mich selber ist. Und ich glaube, so wie im Moment unsere Gesellschaft aufgebaut ist und auch unsere Arbeitsstrukturen, haben wir einfach ganz oft nicht die Zeit, Dinge wirklich mit einem inneren und äußeren Raum und Zeit gemeinsam auszuhandeln.
Miteinander entscheiden braucht Zeit, Geduld und die Bereitschaft, Reibung auszuhalten. Im Freibad gibt es klare Regeln. Im Donaukanal müssen sie erst entstehen. Man tauscht sich aus, schaut aufeinander, passt sich an. Freiheit heißt hier nicht, alles ist egal, sondern Freiheit entsteht, wenn Regeln gemeinsam getragen werden. Im Alltag scheitert Demokratie oft nicht am bösen Willen, sondern am Tempo. Wenn alles schnell gehen muss, wird Zuhören anstrengend und Aushandeln wirkt dann wie Zeitverschwendung. Und doch, dort, wo man sich die Zeit dann nimmt, für andere Perspektiven, für Unsicherheit, für Konflikte, da entsteht etwas Wichtiges, das Gefühl, Teil von etwas gemeinsam zu sein. Und genau das hält die Demokratie über Wasser.
Ansonsten sind wir schon auch, merke ich, sehr friedliebend und nehmen uns auch Zeit. Also für Leute, die so sagen, so hey, ich brauche mehr Gehör oder so. Also dass wir uns, haben wir uns auch irgendwie zusammengesetzt und zugehört. Und ich glaube, dieses Zuhören ist eine ganz wichtige Strategie, um diesem Wert von Miteinander gerecht werden zu können.
Live by the sun and love by the moon. Live by the sun and love by the moon. Live by the sun and love by the moon. Live by the sun and love by the moon.
Morgens im Angelibad. Die alte Donau liegt ruhig da. Das Wasser glitzert, Schatten fällt von den alten Bäumen auf den Kies. Kinderfüße tasten sich vorsichtig ins seichte Wasser.
Ich kann den Kopfstand unter Wasser.
Echt?
Ja, ich kann es zeigen.
Ja, zeig mir das einmal. Mit wem gehst du ins Freibad?
Oft mit Freunden, oft alleine.
Alleine?
Eltern.
Ach so.
Ich kann den Spagat zeigen, wenn du willst.
Ja, zeig mir den Spagat. Wow, cool. Super. Was isst du denn am liebsten im Freibad?
Schnitzelsemmel.
Schnitzelsemmel. Das klingt aber lecker.
Hier tauschen wir heute die Liegewiese gegen die Perspektive der Aufsicht, der Exekutive der Badeordnung.
Nee, ich bin Badewaschel, die Andrea ist Badefrau, Badewartin. Sie ist ja mehr für sanitären Anlagen zuständig und für so Kleinigkeiten, die was auch immer das. Ja, ja, ja. Schauen können alle aufs Wasser, aber das Retten, das hat eigentlich nur der Bademeister, Badewaschel.
Ich lehne mich an ein kleines braunes Häuschen mit Rettungsreifen und der Aufschrift Bademeister. Drinnen stehen Nick und Andrea, beide ganz in Weiß, wie zwei SchiedsrichterInnen des Bades.
Ich mache den Job jetzt seit über 10 Jahren. Gott sei Dank in dem Bad, weil das ist für mich das beste Bad. Da haben wir halt nur ein kleines Becken, ein Kinderbecken. Und da haben, ich sage jetzt zu der Anfang, sind die Wilden. Ich war auch mal ein Wilder in der Sturm- und Drangphase. Die haben die keine Bühne, das heißt, da haben nur Babys da und keine Jugendlichen, die in der Sturm- und Drangphase sind. Ja, also das ist für mich insofern angenehm. Da kann vielleicht vorkommen, dass irgendwie ältere Herrschaften zum Streiten anfangen und das sagen, ja, ich liege schon seit 20 Jahren da. Aber du hast sonst keine Breseln wie in anderen Bädern. Ja. Aber wie gesagt, da ist es halt noch eine Insel der Seligen, dieses Bad.
Ja.
Das Angelibad. Eine Insel der Seligen, sagen sie. Hier gibt es keine rebellierenden Teenager, keine Eskalationen am Sprungturm. Stattdessen Babys, Eltern und Enten. Eine Art demokratischer Ausnahmezustand. Harmonie durch die Abwesenheit der Konfliktgruppen.
Wenn du so siehst, wie die Natur erwacht, das ist was Wunderschönes. Wenn jetzt nicht viele Leute sind, ist das nicht mehr so schön für uns, aber das hat schon was für sich. Also ganz ehrlich, wenn ich da mal sitze in der Früh und denke mir, jetzt habe ich alles erledigt und jetzt kommen keine Leute, dann denke ich mir eigentlich, wenn ich jetzt den Blick anschaue, eigentlich habe ich einen wunderschönen Arbeitsplatz. Ich bräuchte eigentlich nur mehr einen Pina Colada trinken. Beispiel, ne? dann finde ich wie im Urlaub und kriege Geld dafür. Ja? Sag ich, das ist aber ich muss da rackeln und es sind viele Leute. Aber ich sage mir, es ist eigentlich eine Oase, wenn man es genau nimmt.
Ja.
Und vor allem auch die Aufgabe, dass ich was Gutes tue, dass ich Leben rette.
Ja.
Der Bademeister ist das Sicherheitsnetz in diesem Mikrokosmos. Er behält das Wasser im Blick. Und Andrea hält alles zusammen, was außerhalb des Wassers passiert. Sie ist die Hüterin dieser Anlage, die es erst möglich macht, dass ein Freibad wie ein kleines Gemeinwesen funktioniert.
Eingang bei der WC-Anlage stehst zwischen 7:30 und 8:00 Uhr abends und die Sonne sich da durch diese alten Bäume frisst, das Grün, also das sieht man nirgends. Ja, das ist, es ist, weil die Bäume, was wir da haben, die, glaube ich, hat ja schon Kaiser Franz Josef gesetzt. Die sind ja schon alle markiert, die stehen so quasi unter Denkmalschutz. Und es ist traumhaft. Es ist einfach traumhaft.
Andrea hält die Welt hier am Laufen. Für sie ist das Bad eine Welt, die nur funktioniert, weil jemand die kleinen Dinge ernst nimmt. Ein sauberes Klo, ein Lächeln, ein kurzes Gespräch.
Oder die kommen und sagen, Frau Andrea, das Klo ist immer schon so sauber bei Ihnen und so. Und das gefreut dich halt dann, nicht? Weil dann weißt du, du hast etwas getan, was jemand anderem eine Freude bereitet. Mhm. Das ist halt ein schöner Job.
Ja, sehr schön.
Ja.
Darf ich kurz unterbrechen, die Andrea ist schon in Pension, ja? Aber die haben nicht ausgehalten und jetzt wieder, die ist jetzt, ja. Ja, da geht die Andrea auf wie ein Blumerl, die braucht es, wirklich. Ja.
Und man hat doch man hat eine Verantwortung. Ja. Du musst schauen, ob die, wenn die Kinder verloren gehen. Man muss so viel, man hat ja, wir haben ja auch Kontrollaufgaben. Es gibt oft ältere Leute, die allein nicht da sind, weil die haben keinen Partner, damit denen stößt die halt ein bisschen hin, 10 Minuten, tust ein bisschen tratschen mit einer. Dann sagst du eh schon, entschuldigen, ich muss jetzt wieder weiter. Und das ist das Schöne, weil ich glaube, gerade bei all den Menschen, die alleinig sind und in so ein Bad kommen, und die brauchen halt auch wen zum Reden. Nicht? Und die freuen sich, wenn du dich mit denen unterhältst. Nicht? Oder haben sie schon gesehen und morgen wird es wieder heiß und morgen komme ich wieder. Und es ist einfach jemand da, mit dem sie sich unterhalten können.
Einsamkeit wird als die große soziale Not unserer Zeit bezeichnet. Sie betrifft nicht nur ältere Menschen, sondern alle Altersgruppen. In Österreich gibt rund jede 10. Person an, sich sozial isoliert oder einsam zu fühlen. Das Schwimmbad wird zur sozialen Anlaufstelle. Ein kurzer Gruß, ein Gespräch am Beckenrand, ein paar Minuten Smalltalk. Für manche ist das der einzige soziale Kontakt des Tages.
Beim Bademeisterjob denkt jeder zuerst an Rettungsringe. Aber oft sind es 5 Minuten Gespräch, die retten. Hier wird Sozialarbeit in Badeschlapfen geleistet.
Also du bist ja nicht nur verantwortlich als Kontrollorgan, sondern du bist ja auch ein
Seelsorger,
ein Zuhörer, ein Ratgeber. Also du hast da eigentlich einen Multitask-Job. Siehst du, und jetzt kommen die Enten zu uns, das ist ja ein Platz, da fressen sie jetzt, das ist groß und das ist herrlich.
Kaum zu glauben, ein Ort ohne Konflikte? Was erschüttert die Insel der Seligen?
Also wenn ich mir denke, wie ich ein ganz Kind war und der Ballermeister hat pfiffen, da bin ich ganz erstarrt gestanden und mir dachte, also fast ärger, als wenn der Lehrer was gesagt hat. Heute ist das irgendwo verloren gegangen, glaube ich. Da denkst du an der Lausanne. Genau. Das hat sich schon was geändert, ja. Weißt du, wie es dir dabei geht, aber das war, du warst damals ein Kind, das war damals anders, oder?
Ja.
Früher reichte ein Pfiff und die Ordnung war wiederhergestellt. Heute wird Autorität nicht mehr automatisch akzeptiert. Heute muss selbst im Freibad mehr begründet, erklärt und verhandelt werden. Das ist mühsamer, aber auch das ist Demokratie. Und sie bleibt nur stabil, solange jemand Verantwortung übernimmt. Denn Ordnung fällt nicht vom Himmel. Sie entsteht durch Menschen wie Bademeister Nick, der dafür sorgt, dass niemand untergeht. Oder durch Badewartin Andrea, die aufräumt, zuhört und niemanden übersieht.
Mein Name ist Mikulic, ich wohne im 23. Bezirk. Seit 2 Jahren bin ich in Ruhestand. Und jetzt habe ich genug Zeit und ich komme jeden Tag.
Jeden Tag?
Jeden Tag.
Wow. Und wie verbringen Sie die Zeit hier im Freibad?
Naja, fast alleine.
Ja?
Leider bin ich alleine. Mhm. Meine Frau ist vor 4 Jahren verstorben.
Okay.
Und ja, jetzt bin ich auf der Suche. Ja,
ja, auf der Suche?
Ja.
Ja.
So ist das, ja.
Ja. Sind Sie auch im Freibad auch auf der Suche?
Oh ja, oh ja.
Ja?
Das habe ich schon bis zweimal gefragt, aber leider alles sind vergeben, ja.
Oh, alles sind vergeben?
Ja.
So harmonisch, wie es bei Nick und Andrea im Angelibad wirkt, geht es nicht immer zu. Manchmal sind Freibäder regelrechte Kampfzonen. Vor allem dann, wenn es um Körper geht. Um weibliche Körper. Die jeweiligen Anforderungen, wie viel oder wie wenig Stoff Frauen in der Öffentlichkeit tragen sollen, bewegen sich in engen Grenzen.
Das zeigen zwei reale Fälle aus diesem Jahr. Zwei Frauen wurde der Zugang verwehrt. Zu einem Freibad in Niederösterreich und zu einem Hotelpool in Kärnten. Einmal wegen eines Bikinis, einmal wegen oben ohne. Zwei gegensätzliche Situationen, aber dieselbe Botschaft. Weibliche Körper stehen unter besonderer Beobachtung. Der FKK-Bereich folgt da einer radikal einfachen Regel. Alle nackt.
Wir sind jetzt im FKK-Bereich.
Mhm.
Warum haben Sie den ausgewählt und kommen Sie da öfter her?
Naja, weil ich es einfach angenehmer finde, nackt zu baden.
Ja.
Und ich komme da öfter her. Ich komme da seit über 40 Jahren her.
Also eigentlich hinter einer Trennwand im Gänsehäufel lassen wir selbst die Hüllen fallen. Uns gegenüber sitzt Claudia, so wie Gott sie schuf. Die FKK-Zone im Gänsehäufel war die erste ihrer Art in einem österreichischen Freibad, entstanden aus Widerstand. Freigeister wie der Naturheiler Florian Berndl, von dem wir dir vorher schon erzählt haben, stellten um 1900 Kleidernormen und Moralvorstellungen in Frage. Später erkämpften Nudistinnen und Nudisten hier einen offiziellen FKK-Sektor. Körperfreiheit war also nie selbstverständlich. Sie musste ausgehandelt werden. Warum kommt man heute hierher?
Ich finde es einfach das schönste Bad von Wien. Ist einfach, die Lage ist schön, dass man in einem Naturgewässer baden kann, in der alten Donau ist schön. Und ohne Gewand baden ist dann sozusagen das Tüpfelchen auf dem I. Und außerdem finde ich, dass die Leute sehr entspannt sind da am FKK. Das ist ein bisschen ein anderes Klientel als draußen. Selbst die Kinder, gell, sind nicht so laut wie draußen. Sind auch entspannt. Ja.
Das Bild vom super entspannten FKKler. Das klingt fast nach einem Idealbild von Gemeinschaft. Freiheit und Ungezwungenheit gibt es aber nur, wenn man sich an Regeln hält. Keine Kleidung ist erlaubt. Nicht Stachen, keine Fotos. Kein sexualisiertes Verhalten.
Hat natürlich FKK, ich weiß nicht, ob es was Demokratisches wirklich hat, aber es hat zumindest was, was die Unterschiede nicht sichtbar macht. Nicht? Alle sind nackert. Niemand ist besser gekleidet als der andere. Na, du hast ein bisschen ein schöneres Tuch als ich. Obwohl, meins ist auch so schön. Meins ist dafür bunt.
Teilen Sie so elegant. Ist Nacktheit wirklich der ultimative Gleichmacher? In der Sauna und im FKK-Bereich fallen jene äußeren Marker weg, anhand derer wir sonst soziale Ordnung reproduzieren. Kleidung, Marken, berufliche Rollen, ökonomischer Status, religiöse oder kulturelle Zugehörigkeit. Kein Dresscode, keine Privilegien. Doch so ganz stimmt das nicht. Dieses Gleichheitsnarrativ blendet strukturelle Unterschiede aus. Geschlecht, Alter, Behinderung. Dominante Schönheitsideale und Körpernormen oder Rassismus wirken weiter, auch wenn alle keine Kleidung tragen. Wer da nicht hineinpasst oder sich unwohl fühlt, gilt schnell als prüde oder verklemmt, anstatt dass die ungleichen Bedingungen anerkannt werden.
Endlich sind wir drinnen in der Umkleidekabine, die Nackten und die Rennen her und hin und her und hin und her und hin und her und hin. Einer von den Nackten, der ist unheimlich kühl, sein Freund schaut aus, so wie er ringt, bühlt, 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 bühlt. Sie sind Gedränge in der Menge und keiner weiß mehr, wie's, welcher Fuß sein eigener ist. Sie ist wie ein neuer Horst, jetzt sind wir schon fast, doch unser Leben mal zieht uns wieder an.
Wir wechseln vom FKK-Bereich in die Sauna. Dort verändert sich mehr als nur die Temperatur, denn es wird hitzig debattiert. Zusammen mit einem Kollegen hat Günther Okris ein Diskussionsformat für mehr Beteiligung und Austausch gestartet. In der gemischten Sauna im Amalienbad. Hier kommen Menschen unabhängig von politischer Haltung miteinander ins Gespräch.
Sie haben in der Sauna mit anderen über Demokratie diskutiert.
Das wäre sehr spannend, weil es haben sich sehr viele Leute beteiligt am Gespräch, während sie geschwitzt haben. Und wir haben aufgegossen und gewachelt und ein paar Informationen eingespeist in die Diskussion. Und es war sehr lebhaft und spannend, mit den Wienerinnen und Wiener, die in die Sauna gehen, zu diskutieren, macht wirklich Freude.
Sollte man das kultivieren, diese Gespräche in der Sauna?
Ich glaube, das wäre durchaus ein mögliches Format, dass man sozusagen an manchen Tagen in der Saunakammer sozusagen politische Debatten anbietet, wo Leute halt ein bisschen eine Idee einbringen und die Idee wird diskutiert. Wenn man so will, ist das ein Begegnungsort, wo Gleichheit tatsächlich gelebt wird. Da ist man unmittelbar nahe aneinander. Man hat einen Raum, wo 20, 25 Leute sitzen. Man kann einfach wirklich gut reden dort.
Ja.
Ja.
Und diskutiert sie es besser, wenn man in der Sauna sitzt und schwitzt?
In der Sauna sind alle gleich, weil man kann an der Kleidung nicht unterscheiden, wer reich und wer arm ist. Das ist ein großer Vorteil.
In der Sauna sind alle gleich, sagt Günther. Ist das wirklich so? Gibt es keine Hierarchie, außer oben ist es heißer als unten? Erst kürzlich haben mehrere junge Frauen sexuelle Belästigung in der gemischten Sauna des Amalienbads publik gemacht. Und das war kein Einzelfall. Ich denke, viele Frauen können bestätigen, sexuelle Belästigung ist auch in anderen Saunen und Bädern ein Problem. Wenn du also einen Vorfall beobachtest, bitte greif ein, schau nicht weg. Nicht nur wer selbst betroffen ist, sondern wir alle, auch Männer, müssen einschreiten. Hol Unterstützung und informier das Personal, damit die Polizei verständigt wird. Übernimm Verantwortung. Denn auch Zivilcourage gehört zur Demokratie.
Wir haben eine Frage in dieser Folge und die lautet: Geht die Demokratie baden?
Nein, sie muss schwitzen, weil sie muss hart arbeiten, damit sie überlebt.
Günther leistet seinen Beitrag, indem er brennende Themen zur Diskussion bringt. Und auch Körperpolitik ist Demokratiepolitik. Hinter FKK steht mehr als eine private Vorliebe. Die Bewegung entstand aus Reformideen zu Gesundheit, Körper und Zusammenleben und damit aus politischen Fragen. Wer darf seinen Körper zeigen? Was gilt als anständig und wer entscheidet darüber? Das sind demokratische Aushandlungen. Dass FKK im Laufe der Geschichte immer wieder bekämpft und verboten wurde, zeigt, wie eng der nackte Körper mit Macht und Moral verbunden ist.
Badeschluss, es ist vorbei.
Kennt ihr dieses Lied, das mit tragisch-harmonischen Klängen das Ende einleitet? Das Ende eines schönen Badetages, eines langen, heißen Sommers und schließlich auch das Ende dieser Folge.
Es ist vorbei, wer der andere kann anderen vermisst.
Ein letztes Mal haben sich Mitte September die Badegäste auf einer Liegewiese versammelt, um den Sommer zu verabschieden und sich auf den Herbst vorzubereiten. Wo geht das besser als im Krapfenwaldelbad, mit Blick über Wien? Heute spielt hier die Band 5/8 in Ehren. Sie besingen die Bäderhymne schlechthin.
Wer was anders sagt, kann still verbleiben, die Witz erschaut, mehr wird nicht bleiben.
Das Lied signalisiert den Badegästen der Wiener Bäder, dass es jetzt Zeit ist, Handtuch und Sonnenschirm zusammenzupacken und sich in Richtung Ausgang zu bewegen.
9 Grad am Montag!
Jetzt ist Badeschluss, hä?
Ja, das war's. Jetzt beginnt die harte, schwere Winterdepression bis nächstes Jahr.
Bei der anderen kein anderen
was mir diese Recherche gezeigt hat? Es lohnt sich, laut zu sein für die Demokratie. Aufstehen, wenn Rechte beschnitten werden. Den Mund aufmachen, wenn andere angegriffen werden. PolitikerInnen daran erinnern, wem sie verpflichtet sind. Demokratie lebt von vielen Einzelnen, die gemeinsam klarmachen, diese Demokratie gehört uns und wir sind bereit, sie zu verteidigen.
In den Freibädern haben wir gelernt, Demokratie ist kein Zustand, sondern eine Praxis. Sie zeigt sich dann, wenn ich mir nicht aussuchen kann, wer das Handtuch neben mir ausbreitet oder wer mir beim Schwimmen zu nahe kommt. Demokratie beginnt nicht im Parlament, sondern genau hier im Freibad, im Aushandeln von Platz und im Rücksichtnehmen auf die SchwimmerInnen neben mir.
Demokratie heißt, gemeinsam ins Becken zu steigen und darauf achten, dass niemand untergeht. Vielleicht geht unsere Demokratie also nicht baden. Vielleicht braucht sie einfach mehr Orte, an denen wir lernen, miteinander im Wasser zu bleiben. Auch wenn es voll, hitzig oder unbequem wird. In der dritten Reportage dieser Serie tauchen wir tief in den Wiener Gemeindebau ein. Ein weiterer Mikrokosmos, in dem vielfältige Lebensrealitäten, Sprachen und Kulturen aufeinandertreffen. Zwischen ikonischen Bauten und modernen Wohnanlagen sprechen wir mit BewohnerInnen, deren Perspektiven sonst selten Gehör finden. Es geht ums Wohnen und um die Frage, warum verlieren immer mehr Menschen das Vertrauen in demokratische Prozesse und was wird dagegen getan?
Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann folge uns auf Instagram oder melde dich für unseren Newsletter an, um die neue Folge nicht zu verpassen.
Bei der Aufnahme im Studio hat uns Marie El-Sissi unterstützt. Wir danken außerdem dem Testpublikum dieser Folge für das Feedback vorab. Das waren diesmal Gabi, Jan, Silvia, Lilly, Tabea, Linda und Tatjana. Vielen Dank.